Well, can I welcome everyone here this evening on behalf of the LSE. My name is Tony Goodens, Director of the LSE. I'm very pleased to welcome our very distinguished guest, Dr. Bodo Hombach from Germany. On Sunday evening, this last Sunday evening, there was a meeting in Washington between the British Prime Minister, the German Chancellor, American President, Prime Minister of Holland, and the Prime Minister of Italy. In this meeting, they were discussing modernized left-of-center politics. Extraordinary thing about this meeting was the level of agreement between them. You find the Italian dilemma, for example, saying much the same as President Bill Clinton was saying about where politics is moving. What we have here is a kind of emerging dialogue of left-to-center politics, producing a modernized leftist politics. Well, Dr. Bodo Hombach is in the forefront of this movement. He is a key figure who is responsible for a large number of the policies which the Chancellor is now initiating in Germany. We have a very strong dialogue going between Tony Blair and Chancellor Schroeder, in which Dr. Hombach is one of the main mediators. There are very exciting and interesting things happening from this, and there are clear similarities between the idea of the new middle and the sorts of ideas that Tony Blair has talked about in this country. So it therefore gives me double pleasure to welcome Dr. Hombach tonight. He'll be giving his talk in German. Everyone here should have, who needs them, should have a translating machine. There's also a translating machine to translate back from English into German for anyone who needs that. The title of his talk, if you don't mind me giving it in English, is Taking Reality as the Measure, the Policy of the New Center in Germany and Europe. Since it's more comfortable for him, given that he's tall and our lectern seem to be rather small, he's going to read his lecture from the table. If there are people here who can't hear, I think perhaps we'll change it, and you could hold your script like that or something and read it. So let me welcome you to the London School of Economics.
Okay, fine. Yeah. Again. No, thank you. Professor Giddens, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr. Freue mich.
Okay.
Oh, fine. We have the same thing in our parliament.
High technology.
What computer is that?
Computer's off. I'll probably go right up here now.
Yeah.
Oh, look at that. God.
Hey, say when.
More.
Say when it's high enough for you.
Oh, fine. Thank you. This is technology. Thank you very much. Professor Giddens, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr herzlich. Ich freue mich über die Gelegenheit, mit Ihnen diskutieren zu können. Ich weiß, dass ich eine Dolmetscherin dabei habe, deren Englisch so unendlich viel besser ist als mein Deutsch. Und mein Englisch ist so schlecht, dass ich es Ihnen nicht zumuten möchte. Ich habe eben im Vorgespräch das Vorlesungsverzeichnis von Professor Giddens gesehen. Nicht nur die Begriffe, sondern auch die Orte. Lassen Globalisierung Realität sein. Er beginnt seinen Vortrag mit dem Stichwort Globalisierung. Ich hatte gestern Gelegenheit, bei einem Zukunftskongress in Düsseldorf zu diesem Thema diskutieren zu können. Und da hat mir ein Witz, den möchte ich zu Anfang erzählen, den der Chef der israelischen Staatsbank, Herr Frenkel, zu dem Thema gesagt hat, sehr gut gefallen. Er hat nämlich, als er über globalen Wettbewerb sprach, die Geschichte erzählt von zwei Männern, die merken, dass sie von einem Löwen verfolgt werden. Die Situation ist sehr gefährlich und brenzlig. Und einer von beiden zieht sich Turnschuhe an. Und da sagt der andere, mein Gott, glaubst du ernsthaft, dass du mit den Turnschuhen schneller laufen kannst als ein Löwe? Sagt er, nein, nicht schneller als ein Löwe, aber schneller als du. Und ein sehr neoliberaler Witz, der ist politisch nicht korrekt, ich mache mir nicht zu eigen. Danach hat gesprochen jemand über das Thema Risk Management. Sie werden das dann in Ihrem zweiten Vortrag tun. Das war Reinhold Messner. Einer der, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, offenbar kennen Sie ihn, das ist der berühmteste deutsche Bergsteiger. War lange Jahre auf der Suche nach dem Yeti. Er hat über Risk Management gesprochen am Beispiel, wie das so ist am Berg. Er ist jemand, der meist alleine steigt. Aber er hat das an dem Beispiel erklärt, wie vor Jahren am Everest eine furchtbare Katastrophe passierte. Als nämlich zwei große Mannschaften, insgesamt 50 Bergsteiger, zur gleichen Zeit am Berg waren, mit der Folge, dass in einer Krisensituation 16 von denen erfroren oder durch andere schreckliche Dinge verunfallt sind. Aber gleichzeitig hat er deutlich gemacht, wie wichtig es ist, in solchen gebirgigen Situationen wenigstens eine kleine Mannschaft zu haben, die einander absichern kann, die sich hilft, die sich ein Seil umlegt und den Weg bereitet, sodass er sehr genau differenziert hat. Er hat gesagt, in der kleinen Mannschaft, da kann man Hilfe und Abstützung erwarten. Und wenn sie zu groß ist, dann wird es ein Risiko an sich. Und insofern bin ich sehr froh, dass das hier ein Bestandteil eines Gesprächs in einer noch einer überschaubaren Gruppe ist, die wir in Europa zusammengestellt haben unter Führung britischer Freunde, die die europäische Diskussion sehr beeinflusst haben, über das, was wir auch vor uns haben, nämlich das auszufüllen, was so eingeschlagen ist bei den Themen Dritter Weg, neue Mitte nennen wir es, bei dem, was nötig ist, um Politik neu zu definieren und neu zu konzipieren. Bei der Debatte, das möchte ich Ihnen auch noch erzählen, spielte der Begriff der neuen Mitte, wie es bei uns heißt, eine Rolle. Und es war schwierig zu definieren, was wir damit meinen. Das zeigt, wie viel wir noch vor uns haben. Mir fiel kein besseres Beispiel ein, aber ich sagte in der Diskussion, es gibt doch dieses Flugzeug, ich habe den Namen vergessen, Sie kennen es vielleicht sogar noch besser als wir, das ist, was man auf dem Radarschirm nicht sieht. Dieses Flugzeug, Stealth, dieses Flugzeug gibt es wirklich, es ist sehr real, es ist sogar sehr wirksam, aber man kann es auf dem Radarschirm nicht sehen. Das ist nicht das Problem des Flugzeugs, sondern es ist das Problem des Radarschirms, der irgendwie nicht richtig justiert ist, dessen Technologie nicht gut genug ist. Deshalb geht es darum, dass wir bei dem, was wir jetzt tun, unseren politischen Radarschirm besser justieren, damit wir erkennen, was in der Gesellschaft wirklich los ist und dass wir Begriffe und Definitionen für das finden, was Realität ist, Realität zum Maßstab nehmen. Ein spanischer Schriftsteller hat in den 50er Jahren einmal gesagt, der Fortschritt marschiert nicht nach links oder rechts, weil man nicht gleichzeitig zur Seite und nach vorne gehen kann. Professor Giddens hat im Rahmen dieser Erkenntnis aus meiner Sicht deutlich gemacht, dass das ideologische Brett vor dem Kopf bei den meisten doch nicht so dick ist, dass es den Blick auf Interessen und vor allem auf ökonomische Durchsetzung verstellt. Das dualistische Weltbild Schwarz und Weiß war zwar schon längst von klugen Pragmatikern durchlöchert, aber in der intellektuellen Diskussion stand bis dahin der Pragmatismus unter Generalverdacht, unter dem Verdacht nämlich, opportunistisch zu sein, nicht konsequent genug, beliebig zu sein in dem, was er sagt. Den originellsten aller Vorwürfe in diesem Zusammenhang, den machen uns die Medienmenschen. Sie haben nämlich die abnehmende Bereitschaft, sich auf diesen alten Dualismus einzulassen, oft als Tribut an die Mediendemokratie verhöhnt, quasi als eine Art Werbestrategie, als eine Technik, und den Verzicht auf Prinzipien. Es ist aus meiner Sicht ein besonderer Verdienst von Professor Giddens, dass er diesen Vorwurf widerlegt hat. Er hat jenseits von rechts und links einen dritten Weg postuliert, einen Weg nach vorn mit eigenen Überzeugungen, eigenen Prinzipien, eigenen humanen Werten und eigenen Konzepten für die wichtigsten Lebensbereiche. Es ist oft das Wort zur richtigen Zeit, das anstößig ist, aber das auch Anstöße gibt, Anstöße mit Wellen, die sich weit über ihr Land hinaus verbreitet haben. Ich freue mich besonders hier, das Thema mit aufgreifen zu dürfen, am Ort seines Entstehens und Herr Professor Giddens in Anwesenheit seines Urhebers. Ich habe noch nie jemanden besucht in seinem Büro, der eine so volle Wand mit eigenen Werken vorweist. Wieder. In arabischer Schrift, japanisch, ich kann es nicht so genau unterscheiden von chinesisch, aber wahrscheinlich auch. Ich wünsche, dass das noch weitere Kreise zieht und wenn es gelingt, in Europa das auszudefinieren, was wir alle an Herausforderungen haben und ein politisches Konzept auf das zu bauen, dann könnte uns das sehr helfen. In der deutsch-britischen Arbeitsgruppe, die ich zusammen mit Lord Faulkner leite und in der Peter Mandelson einer der wichtigsten Ideengeber ist, haben wir verabredet, wir wollen gemeinsam mit den anderen sozialdemokratischen Regierungen die Politik des dritten Weges definieren. Oder mit dem deutschen Begriff die Politik der neuen Mitte. Dass wir hier unterschiedliche Begriffe wählen, sollte niemanden darüber hinwegtäuschen. Wir haben ein gemeinsames Konzept und wir sind auf einer gemeinsamen Suche. Im deutschen Sprachraum gibt es nur eine lange Tradition, eine lange, sehr verzweigte Debatte mit dem Wort dritter Weg. Dieser Begriff ist für vieles gebraucht worden und für vieles ausgedeutet worden, auch zum Beispiel für solche Debatten wie einen deutschen Sonderweg zwischen Ost und West. Und deshalb brauchen wir in unserer Diskussion einen neuen Begriff für ein ganz neues Konzept. Außerdem gibt es einen Unterschied zwischen dem Antritt von Labour Party 1997 und unserer Situation 1998. Anthony Giddens hat präzise beschrieben, wie in vielen Ländern Anfang der 80er Jahre der Umverteilungsstaat gescheitert ist. Er analysierte sich Thatcherismus und marktliberale Ideologie durch wachsende soziale Polarisierung selbst ins Unrecht gesetzt haben. Die Konservativen haben die Zerreißprobe zwischen Deregulierung und alten Werten nicht ausgehalten. Ich will das an einem Beispiel sagen, das in unserem Land sehr spürbar wird. Sie haben die Mediensituation entfesselt, Blockaden der Regulierung aufgehoben, sie aus der öffentlichen Kontrolle entlassen, aber sie haben auch Pornografie und Gewalt im Kinderzimmer geerntet, ein Vorgang, der sie selber ziemlich beunruhigt. Der Schock bei ihnen sitzt tief. Die Konservativen übrigens stehen aus meiner Sicht vor einem neuen Selbstfindungsprozess, was sie selber noch gar nicht so genau wissen, aber er wird in diesem Spannungsfeld zwischen marktliberalen Prozess, Dynamik, die dem Wirtschaftsgeschehen zu eigen ist, und konservativen Werten gewiss noch stattfinden müssen. Für Großbritannien war klar, dass es einen neuen Weg geben musste zwischen den Extremen, zwischen Marktliberalismus und Nachkriegswohlfahrtsstaat. Darin, dass wir eine dynamische Synthese zwischen wohlverstandenem Liberalismus und Sozialdemokratie brauchen, darin stimmen wir überein. Für deutsche Sozialdemokraten ist es hier wichtig, ich mache das, ist nämlich ein deutscher Journalist dabei, zu unterscheiden zwischen dem, was ich sagte, wohlverstandener Liberalismus und der Tradition des wertfreien Wirtschaftsliberalismus der FDP, die in den 16 Jahren vergangener Politik die konservative Bundesregierung mitbestimmt. Das ist nicht ganz das Gleiche. In Frankreich ist der Begriff Liberalismus noch viel stärker verteufelt. Ich habe das in meinen Gesprächen gemerkt. Dort steht er für das Übel an sich. Deshalb müssen wir uns gemeinsam darüber verständigen, was der Liberalismus ist, den wir meinen, in unseren Debatten. Aber bei uns ist die Situation etwas anders als in Großbritannien. Die deutschen Konservativen haben nämlich keine konsequente Deregulierung betrieben. Festgefahrene Interessen wurden nicht aufgelöst, sondern eher verstärkt. Ich habe das mal die blockierte Gesellschaft genannt. Zum Regierungsantritt von Helmut Kohl wurde eine Staatsquote von 50% noch schlicht für Kommunismus gehalten. Heute haben wir sie. In Deutschland gibt es eine Tradition des autoritären Staatsverständnisses, die seit den 60er Jahren immer weiter auch auf den Sozialstaat ausgedehnt wurde. Der Sozialstaat wurde verantwortlich gemacht für das Wohl und Wehe jedes Einzelnen. Es haben sich tiefe Ressentiments entwickelt gegen die Abgabe von Verantwortung vom Staat an die Bürger. Den sozialdemokratischen Grundwerten praktischer Solidarität und Emanzipation entsprach das leider nie. Das gilt es allerdings, das muss ich offen sagen, für die Sozialdemokratie auch noch zu entdecken. Wir stehen in Deutschland also vor der Aufgabe, vier Dinge gleichzeitig zu reformieren: den Staat neu, also schlanker, zu definieren und die Teilhabe des Bürgers zu stärken. Zweitens, eine neue Wirtschafts- und Ordnungspolitik zu formulieren, die neue Chancen auf Arbeit auch für bisher Ausgegrenzte eröffnet. Und drittens, das Netz unseres Wohlfahrtsstaates zu einem Trampolin umzubauen, als ein Sprungbrett in eigene Verantwortung, zum Zurückfedern in eigenes Tun. Und viertens, bei all dem noch unsere Partei mitzunehmen und sie intern zu modernisieren. Meine These ist, Letzteres wird uns in der Regierungsverantwortung leichter fallen, weil der Problemdruck größer ist. Es wird oft gesagt, dass man sich in der Opposition regeneriert und in der Regierungsverantwortung das stärker ist. Wenn das so wäre, dann wäre die bayerische Sozialdemokratie der stärkste Verband, den wir in Deutschland hätten. Oder die Konservativen im Industrieland Nordrhein-Westfalen, das stimmt nicht. In der Opposition lässt es sich leicht unverbindlich und allgemein agieren. Ich glaube, dass der Druck der selbstgesetzten Aufgabe, nämlich diese Legislaturperiode zu nutzen, um wirksame Fortschritte am Arbeitsmarkt zu erreichen, so disziplinierend auch für den Reformprozess innerhalb der Sozialdemokratie selber ist, dass die Realitätsbezogenheit daher selber kommt. Ich glaube, dass es in der Regierungsverantwortung geht. Ich bin da zuversichtlich. Gerhard Schröder hat, wie Sie wahrscheinlich wissen, am 12. April auch den Vorsitz der SPD übernommen. Die Weiterentwicklung des deutsch-britischen Manifestes, an dem wir arbeiten, Professor Giddens sagte es bereits, ist jetzt ein wichtiger Baustein für die Erneuerung von Staat und Partei. Ich möchte zum Thema Verlust an Gemeinsinn in unserer Gesellschaft, ein Thema, das Sie auch beschäftigt, deutlich machen, dass die Ära Thatcher und die Ära Kohl aus meiner Sicht eins gemeinsam hatten, wenn auch aus ganz anderen Gründen gespeist, nämlich den Verlust an Gemeinsinn und sozialen Zusammenhalt, sehr zentrale Werte unserer Politik. In Großbritannien ging der Gemeinsinn durch eine zu hohe Dosis Liberalisierung und Wettbewerb verloren. Bei uns wurde er durch eine falsche Ausrichtung des Wohlfahrtsstaates verschüttet. Denn der deutsche Wohlfahrtsstaat fordert von den Bürgern Solidarität fast nur in Form von Geld. Dabei erlegt er den Bürgern Belastungen auf, die zur Flucht aus dem System führen. Die Folge ist zum Beispiel, dass nach Schätzung mancher Experten in Deutschland nur noch die Hälfte aller deutschen Einkommen versteuert wird. Um die Sozialabgaben zu umgehen, haben viele Arbeitnehmer und Unternehmer alle kleinen Fluchten genutzt, die das Gesetz ihnen ließ. Bei uns hat das dazu geführt, dass ein ständig wachsender Teil der Erwerbstätigen auf die eine oder andere Weise nicht in die Sozialversicherungssysteme einzahlt. Wobei ein beträchtlicher Teil von denen im Alter durchaus zum Leistungsempfänger wird. Den anderen Arbeitnehmern, die im System blieben, und den Unternehmen werden dadurch immense Kosten aufgebürdet. Wenn 20% aller Erwerbstätigen auf die eine oder andere Weise, oft auch unbegründet, durch vorgeschobene Argumente ins Sozialsystem nicht einzahlen, davon aber viele Leistungsempfänger werden, ist dieses wohl einsichtig. Eine andere Zahl ist für Sie vielleicht interessant, um eine der Folgewirkungen eines solchen Prozesses, das ist nicht der einzige, aber ein mitursächlicher, zu beurteilen. In Deutschland ist in den letzten 8 Jahren das Bruttoeinkommen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um 8,6% gestiegen, das Bruttoeinkommen. Das Nettoeinkommen ist im gleichen Zeitraum um 1,2% gesunken. Das heißt also, das, was verfügbar in der Tasche hat, ist weniger geworden, obwohl die Kosten der Arbeit deutlich gestiegen sind. Das ist eine Folge im Wesentlichen, neben indirekten und direkten Belastungen, der Kosten des Sozialstaates. Andererseits übersehen wir nicht, dass sich hier in einem ansonsten starren Arbeitsmarkt Flexibilitäten entwickelt haben, die auch ihren akzeptablen Sinn haben. Neue Formen der Arbeit bieten zum Beispiel vielen Jugendlichen eine neue Chance zur Berufsaufnahme. Darum ist es nun die Aufgabe, Missbrauch zu beseitigen, aber alles nicht so zu verrechtlichen, dass der Arbeitsmarkt erstarrt. Neuer Gemeinsinn kann nur entstehen, wenn das Sozialsystem den Arbeitnehmern und den Unternehmern die Spielräume gibt, die es braucht. Das Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts, diese These ist von der Realität in Europa widerlegt. In fast allen europäischen Ländern regieren Sozialdemokraten oder sie sind zumindest an der Regierung beteiligt. Das macht aus meiner Sicht auch die Faszination und die Notwendigkeit unserer gemeinsamen Suche nach einem Konzept für die europäische Sozialdemokratie aus. Es ist aber auch eine enorme Herausforderung, denn die Erwartungshaltung ist riesig. Wenn die Sozialdemokratie hier scheitert, kann die These von Lord Dahrendorf auch schnell wieder neue Realität werden. Der Bedarf der Bürger nach neuen politischen Reaktionsangeboten wächst. Unsere Wähler verlangen von uns eine Alternative zum marktliberalen Dogma ohne Rückkehr zur Staatsgläubigkeit und Umverteilungspolitik der 70er Jahre. Sie wollen soziale Gerechtigkeit, aber sie verstehen darunter mehr als die Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von oben nach unten. Sie wollen, dass sich Initiative und Leistung auszahlt. Fairness denen gegenüber, die Hilfe benötigen, aber auch denen gegenüber, die sie bezahlen müssen. Sie wollen Gleichheit, aber nicht mathematische Gleichheit im Ergebnis, sondern Chancengleichheit am Start. Sie wollen hochwertige öffentliche Dienstleistungen, aber sie wollen offengelegt und geprüft haben, wofür und wie effizient ihre Beiträge verwendet werden. Meine Kernthese ist, die Gesellschaft verändert sich auch ohne Politik. Nicht die Gesellschaft folgt der Politik, sondern die Politik muss der Realität in Gesellschaft und Ökonomie folgen, wenn sie führen will. Fragen für uns wie für Sie ist, wie stellen wir sicher, dass Unternehmen prosperierende, neu gegründet werden unter globalisierten Bedingungen? Wie machen wir Einzelne fit für die Wissensgesellschaft? Wie werden wir im Arbeitsleben der wachsenden Flexibilität gerecht und erhalten gleichzeitig gewollte Normen des Zusammenlebens aufrecht? Wie modernisieren wir den Staat, wenn die öffentliche Ausgabe die Grenzen der Finanzierbarkeit erreicht hat? Wie bringen wir zusammen, was entgegengesetzt verstanden wird, nämlich Ökologie und Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und hohe Beschäftigung, Unternehmergeist und sozialen Zusammenhalt, persönliche Freiheit und Sicherheit? Die Bürger interpretieren ihre Realität längst nicht mehr nach den Dogmen links oder rechts. Sie erleben den Wandel am Arbeitsplatz, in der Familie und den technischen Fortschritt. Die Sozialdemokratie in Deutschland musste sich von der Illusion verabschieden, dass sie selbst am besten wisse, was die Menschen brauchen. Das prägt unsere Politik. Auf der Suche nach der ökonomischen Ausfüllung dessen, was wir diskutieren, haben wir unter dem Begriff Angebotspolitik von links uns mit den ökonomischen Fragestellungen befasst. Dazu möchte ich Ihnen berichten, dass die Boston Consulting vor einiger Zeit in den führenden deutschen Wirtschaftszeitungen eine Analyse gemacht hat, indem sie alle Beiträge zum Beschäftigungsproblem ausgewertet hat. Sie kam zu dem Schluss, dass 50% dieser Beiträge sich nur auf die monetäre Umverteilung, mal als Lösung, mal als Ursache bezogen. Nur ein einziges Prozent dieser Berichte zielte auf Zukunftsfragen. Wieder sind Bildung, Strukturreform, Rolle der Menschen und Unternehmen in der globalen Ökonomie, Visionen zur Wirtschaft in 10 oder in 30 Jahren. Die restlichen 49% dieser Berichte waren Statistik, Berichte über den Stand der Arbeitsmarktsituation. Die Untersuchung zeigt deutlich die Schieflage in der Diskussion über die Rolle des Staates in der Ökonomie. Wir haben eine merkwürdig orthodoxe Debatte in der Nachfrage- und Angebotspolitik, ideologisch gegeneinander ausgespielt werden. Aber in der Praxis ist die Trennung von Mikro und Makro so absurd wie die alten Dogmen von links und rechts. Jede Stärkung der Nachfrage verpufft, wenn sie nicht durch reformierte Arbeitsmärkte, innovative Produkte und effizientere Infrastrukturen begleitet wird. Arbeitsplätze entstehen in einem offenen Wirtschaftssystem nicht primär durch die Ankurbelung der Nachfrage, sondern durch die Wettbewerbsfähigkeit der Anbieter. Der Lieferant aus dem Nachbarland steht gerne bereit. Und Arbeitsplätze sind die moralische Dimension des Wirtschaftens. Wir brauchen makropolitische Stabilität, aber etwa am Beispiel des Euros wird deutlich werden, über die Zukunft auch der gemeinsamen Währung entscheidet letztendlich das Vertrauen in die Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaft und Infrastruktur der europäischen Ökonomien. Die Ära des Neoliberalismus geht zu Ende, aber ein Zurück hinter diese Ära zu einer Feinsteuerung der Nachfrage und Umverteilung im größeren Maßstab, das wird es nicht geben. Vieles deutet darauf hin, dass die europäischen Volkswirtschaften auf der Angebotsseite noch Defizite haben. Da ist mein Eindruck, dass die Probleme sehr vergleichbar sind. Da ist einmal zu langsame Umsetzung von Wissen in neue Produkte, Produktivitätsrückstände zu Japan und USA und auch erhebliche Defizite bei Unternehmensneugründungen. Deshalb müssen wir kraftvolle Politik einsetzen, weil in diesem Zusammenhang aus meiner Sicht der Markt es eben nicht alleine richtet. Wenn ich Ihnen aus meiner beruflichen früheren Erfahrung, ich war 7 Jahre in einem Sektor tätig, der sich unter anderem mit dem Thema Stahlverkaufen befasste, berichten kann. Die meisten werden es wissen, aber Stahl, ich will dem Produkt nicht zu nahe treten, ist ein sehr innovatives, man kann es noch entwickeln, aber Produkte der klassischen Industrie, die man theoretisch überall auf der Welt machen kann, da war das Verkaufsargument nicht made in Germany als Qualitätsmerkmal. Auch des britischen Staats ist es nicht. Oder die Liefertreue oder was sonst das Argument ist. Sondern da ist die Wahrheit, dass in aller Brutalität nur um den Preis konkurriert wird. Das heißt, die Produktivitätspeitsche im Nacken eines Chefs eines Stahlwerks, die ist so real, dass selbst wenn man den Chef der Gewerkschaften zum Chef des Stahlwerks machen würde, er muss sich der Produktivitätspeitsche stellen, sonst macht er den Laden nämlich zu. Das heißt, wir werden zwar Standort für diese klassischen Industrien bleiben, sie sind in einer Weise rationalisiert und haben in einer Weise auch Produktivitätsfortschritte gemacht, die müssen uns gar nicht pessimistisch machen, aber sie werden nicht die Jobmaschine der Zukunft sein. Neue Arbeit können wir nur in neuen Unternehmen, mit neuen Produkten, auf neuen Märkten gewinnen und das deutlich zu machen, den Mittelstand in die Welt hinauszuschicken, ihm dabei zu helfen, die Transferleistung zwischen wissenschaftlichem Wissen und neuen Produkten schneller zu machen, schon in den Hochschulen in der Ausbildung anzulegen, Selbstständigkeit zu begründen, zu motivieren, sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, das sind alles Dinge, da ist die Rolle des Staates durchaus bedeutend. Meine Damen und Herren, lange bevor Gerhard Schröder Kanzler wurde, hat er mit einer Äußerung die Kritik der Partei, seiner eigenen Partei, auf sich gezogen. Er hat gesagt, es gebe keine linke oder rechte Wirtschaftspolitik, sondern nur eine moderne oder unmoderne. Ich glaube, dass die neue Mitte oder der dritte Weg oder was immer wir an besseren Begriffen finden, im Kern eine neue, harte ökonomische Theorie werden muss. Ein neues ordnungspolitisches Konzept, eine Angebotspolitik von links. Ihre Eckpunkte zeichnen sich in der Praxis der sozialdemokratisch geführten Regierung bereits ab. Wir brauchen ein gemeinsames Konzept. Zusammen mit einer Modernisierung des Wohlfahrtsstaates ist eine neue Ordnungspolitik die Voraussetzung, um die Motivation ökonomischen Handels vom Eigennutz zu einer solidarischen Perspektive zu verschieben. Ich möchte was zu den Eckpunkten der neuen Angebotspolitik sagen. Am besten lässt sich die enge Verknüpfung von Angebots- und Nachfragepolitik am Beispiel der Steuerpolitik demonstrieren. Die Erfahrungen in den USA und erste Erfahrungen auch bei Ihnen zeigen, dass intelligent angesetzte Steuersenkungen nicht zu weniger, sondern zu mehr Einnahmen des Staates führen. Steuersenkungen verstärken auf der Angebotsseite die Investitionen, die dann höhere Rentabilität versprechen. Und sie stärken die Nachfrage und den privaten Verbrauch durch mehr verfügbares Einkommen. Die Ausweitung der Wirtschaftsaktivitäten erhöht die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung und die ist nun unsere Steuerbasis. Die USA hatten wachsende Steuereinnahmen nach radikalen Steuerkürzungen. Natürlich ist eine Dürreperiode durchzustehen, bis das auf Investitionen durchschlägt. In diesen Tagen kämpfen aber Haushälter in Deutschland und in den USA einen sehr harten Kampf. Bei uns im Parlament, da geht es um Kürzungen, schon seit 15 Jahren. In Washington geht es um die Verwendung von Rekordüberschüssen im Haushalt. Für jeden Parlamentarier eine Traumsituation. Die Probleme möchten wir haben. Großbritannien hat jetzt den Einstiegstarif der Einkommensteuer von 20 auf 10% halbiert. Wenn die Rechnung Ihres Finanzministers richtig ist, halbiert sich für 2 Millionen Briten die Steuerlast. In unseren Zeitungen war zu lesen, Gordon Brown erfahre hierfür eine große öffentliche Zustimmung. Die Effekte multiplizieren sich, wenn gleichzeitig durch eine neue Arbeitsmarktpolitik die Erwerbsquote erhöht wird. Bei uns in der Debatte ist es fast noch ein Tabu, über solche dynamischen Effekte zu reden. Es herrscht eine Art Nullsummendenken. Aber zur Politik der neuen Mitte gehört ein positives Verhältnis von gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Dynamik. Aus dieser Sicht dienen Steuern nicht in erster Linie der Umverteilung, sondern dem Anreiz von Investitionen und Innovationen. Länder wie Dänemark haben die Erfahrung gemacht, dass es entscheidend darauf ankommt, wofür Steuern ausgegeben werden. Entscheidend ist das Preis-Leistungs-Verhältnis von Steuern und Abgaben. Sie erinnern sich vielleicht, Dänemark hatte regelrechte Steuerrevolten erlebt. Es gab eine Anti-Steuerpartei mit großen Erfolgen. Es hat noch heute die höchste Abgabenquote in Europa. Aber nachdem in Dänemark die Arbeitslosigkeit durch ein Paket von Maßnahmen halbiert wurde, sind die Dänen erklärtermaßen zufrieden. Vor wenigen Wochen wurde in den dänischen Kommunen über die Kommunalsteuer entschieden. Es gab 3 Alternativen, die den Menschen zur Abstimmung gestellt wurden. Das erste war weniger Steuern, aber die Schließung öffentlicher Einrichtungen und Dienstleistungen. Sie wurden definiert. Das zweite, gleiche Steuern bei den notwendigsten Modernisierungsmaßnahmen. Das dritte, höhere Steuern und dafür bessere Dienste und Infrastruktur. Fast 3/4 der Befragten entschieden sich für höhere Steuern, wenn Einnahmen also investiv statt konsumtiv verwendet werden für Qualifizierung und gute Dienstleistungen, wächst offenbar die Bereitschaft zur Solidarität und zu eigenen Beiträgen. Das heißt, bei den Steuern müssen wir konkurrenzfähig sein, aber bei dem, wofür wir Steuern ausgeben, müssen wir an der Spitze stehen. Die mit höchster Akzeptanz, das ist Forschung für neue Produkte, Entwicklungen für neue Märkte und vor allen Dingen Qualifikation und Wissensinfrastruktur. Das ist der zweite Eckpunkt der Angebotspolitik von links. Die neue Wachstumstheorie stellt fest, dass neue Technologien und das Humankapital die entscheidende Stellgröße sind für wirtschaftliches Wachstum. Vor allem Ausbildung, Qualifikation und lebenslanges Lernen. Alle Analysen weisen immer wieder auf ein Missverständnis hin. In Dienstleistungsbranchen sind erhebliche Stellenreserven frei, aber sie werden wegen fehlender Qualifikation nicht besetzt. Die deutsche Multimedia-Branche zum Beispiel meldet, dass 75.000 Stellen in ihrem Bereich unbesetzt sind und weitere Zehntausende mangels qualifizierter Kräfte nicht geschaffen wurden. Es ist ein Märchen, dass uns und unseren Volkswirtschaften die Arbeit ausgeht. Was uns fehlt, ist die schnellere Umsetzung von Wissen, die Erschließung neuer Märkte. Dazu wollen wir in Deutschland die Wissenschaft und die kleinen und mittleren Unternehmen deutlich näher zusammenbringen. Wir wollen auch, dass unsere Universitäten Brutstätten für Firmengründer und Unternehmen werden. Ob wir es wollen oder nicht, auch Nationen stehen im globalen Wettbewerb. Das ist die Dynamik, was wir heute können, machen andere morgen schon genauso gut wie wir. Der Grundstein für Innovation sind Bildung und Qualifikation. In Ihrem Land wird das deutsche berufliche Ausbildungssystem oft als positiv diskutiert. Sie streben bei sich höhere und zuverlässigere Standards in der beruflichen Qualifikation an. Wir diskutieren im Gegenzug über mehr Flexibilität bei der Schaffung neuer Zukunftsberufe, über neue Chancen für diejenigen, die zum Beispiel die anspruchsvolle deutsche Ausbildung nicht schaffen. Auch hier sieht man, die Linien und Entwicklungspfade laufen aufeinander zu, allerdings von unterschiedlichen Ausgangsbedingungen. Ein dritter Eckpunkt, die Konzentration auf die Potenziale des Mittelstands. Neue Jobs, wie gesagt, gibt es nur in neuen Unternehmen. Die Risikobereitschaft von Gründern und mittleren Unternehmen muss gestärkt werden. Sie brauchen beispielsweise, diese Unternehmen, bessere Finanzierungsmöglichkeiten durch eine Neuordnung der Märkte für Risikokapital. Ich glaube, nach dem, was ich höre, scheinen wir vergleichbare Probleme bei der Chancenfinanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen durch Banken zu haben. Banken denken noch sehr stark und zu stark in Garantien für das eingesetzte Geld. Wenn bei uns ein junger, innovativer Unternehmer mit einer Produkt- und Marktidee zur Bank kommt, dann wird er gefragt, ob er Omas klein Häuschen als Pfand mitbringt. Es gibt bei der Bank selten jemanden, der beurteilen kann, welche Chancen sein Produkt, welche Bedeutung es hat und welche Chancen auf neuen Märkten. Hier müssen wir eine starke Umstrukturierung erreichen. Das ist die wesentliche Grundlage für eine solche Gründerwelle, die wir brauchen. Die unternehmerische Aufgabe ist es also nicht, das Denken nur in Sicherheiten, sondern in unternehmerischen Chancen. Der vierte Eckpunkt: Im Übergang zur Dienstleistung und Wissensgesellschaft brauchen wir sehr viel flexiblere Regulierungen. In der Dienstleistungsökonomie von morgen werden statt standardisierter Massenprodukte individuelle Lösungen erbracht. Es ist eine neue Qualität des Produktes. Es geht nicht mehr um Massenproduktion, sondern um individuelle Massenproduktion. Optimieren heißt maßschneidern. Das trifft sich mit einer geänderten Konsumentenverhalten. Die Leute wollen nicht mehr, sondern Besseres. Sie wollen passenderes, ökologischeres, haltbareres. Dienstleistungen kann man nicht auf Lager halten. Sie müssen zeitlich flexibel abgerufen werden. Auch nachts, am Wochenende. Auf gesetzliche Arbeitszeitregelung nimmt das kaum Rücksicht. Die neue Elastizität und Flexibilität unserer Volkswirtschaften, von der ich sprach, wird in diesem Übergang deshalb dringend gebraucht. Bürger und auch Unternehmen wollen den Staat nicht vor ihrer Nase haben, aber sie wollen ihn an ihrer Seite wissen. Das bringt mich zum fünften Eckpunkt. Sozialdemokratische Wirtschaftspolitik wird häufig mit Kredit- und steuerfinanzierten Maßnahmen zur Förderung von Wachstum verwechselt. Unsere Angebotspolitik von links schließt diese Form für extreme konjunkturelle Schwächephasen nicht völlig aus, aber wir wissen alle längst, strukturelle Probleme lassen sich damit nicht lösen. Auch Subventionen mögen manchmal zur Abfederung des Strukturwandels möglich und sinnvoll sein, aber sie haben einen verfluchten Hang zur Ewigkeit. Im Gegenteil, wir brauchen eine Reduktion der Staatsschulden, und zwar gerade aus Gründen der Gerechtigkeit und Solidarität. Erstens hat staatliche Kreditfinanzierung unerwünschte Umverteilungswirkungen. Kreditgeber sind in der Regel höhere Einkommensschichten und sie empfangen auch die Zinsen. Dagegen werden die Zinslasten bezahlt aus dem allgemeinen Steueraufkommen, also auch von den niedrigen Einkommen. Zweitens muss beispielsweise in Deutschland jede vierte Steuermark für den Schuldendienst aufgewendet werden. Dieses Geld ist für den Aufbau einer modernen Infrastruktur ebenso verloren wie für Qualifikationsmaßnahmen. Im Mittelpunkt einer neuen Ordnungspolitik muss also eine grundsätzlich andere Definition der Rolle des Staates stehen. Auch die öffentliche Verwaltung muss im Wettbewerb bestehen. Großbritannien überprüft, wie ich höre, die Leistung von Lehrern als Grundlage für ihre Bezahlung. In Schweden wird die Leistung der Arbeitsämter ständig verglichen mit verblüffenden Ergebnissen. Einige Ämter vermitteln mit deutlich weniger Mitarbeitern mehr Arbeitslose in Jobs bei vergleichbaren Strukturbedingungen der Region. Wir haben uns angewöhnt, die Leistung des Staates an seinem Aufwand zu messen. Das Gegenteil müssen wir tun. Wir müssen uns am Output orientieren, die Leistungen vergleichen. Zum Stichwort mehr Sicherheit durch Flexibilität auf den Arbeitsmarkt. Das, was ich jetzt sage, ist fast ein Verstoß gegen ein deutsches Tabu. Als sechsten Eckpunkt einer Angebotspolitik von links nenne ich eine neue, aktivierende Arbeitsmarktpolitik. Denn auch diese Trennung, nach der die Wirtschaftspolitik für die Unternehmen zuständig ist und die Sozialpolitik für die Verlierer, hat keinen Bestand mehr. Mehr Flexibilität am unteren Ende des Arbeitsmarktes, an der Nahtstelle zwischen Arbeitslosigkeit und neuen Jobs, ist die Voraussetzung für neue Jobs auch bei abgeflachtem Wachstum. Das ist die Erfahrung nicht nur in den USA. Europaweit gibt es zwei klare Trends. Der erste führt weg vom dauerhaften Einkommensersatz durch finanzielle Sozialleistungen hin zu einer aktiven Förderung von Beschäftigung. Der zweite gemeinsame Trend geht weg von Einzelmaßnahmen hin zu einer generellen Verbesserung der Rahmenbedingungen am unteren Ende des Arbeitsmarktes. Geschätzt die Hälfte der noch vorhandenen Ausbildungs- und Arbeitsplätze für Geringqualifizierte sind in den nächsten Jahren bedroht. Wir brauchen mehr einfache Jobs im Gastgewerbe, in Kultur und Sport. Für Arbeitgeber muss es sich lohnen, solche Jobs anzubieten. Für Arbeitslose muss es sich lohnen, diese Jobs anzunehmen. In Deutschland ist das oft nicht der Fall. Sozialleistungen, Transferleistungen können sich so addieren, dass die Aufnahme von Arbeit unökonomisch wird. Und das muss man halt akzeptieren. Die kaufmännische Logik, das kaufmännische Denken macht vor Transferleistungsempfängern nicht Halt. Ich habe das Phänomen eingangs schon beschrieben. Der Sozialstaat untergräbt seiner eigenen Grundlage den Gemeinsinn, wenn er falsch ausgerichtet ist. Wir diskutieren deshalb zurzeit niedrige Einkommen von den Beiträgen zur Sozialversicherung zu entlasten, damit sich die Arbeit für beide Seiten wieder lohnt. In Großbritannien gibt es das schon, hörte ich, dass der Arbeitgeberanteil gestaffelt wird. Ich bin sehr interessiert, wie Ihre Erfahrungen dazu sind. Aber in Ihrem Land, in Dänemark, Niederlanden, USA, wurden vor allem eins erkannt, der Kern der neuen Politik ist eine völlig neue Balance von Rechten und Pflichten. Wer die ihm gebotene Chance nicht annimmt, muss damit rechnen, dass ihm Unterstützung entzogen wird. Auch in Deutschland beginnt dies Konsens zu werden. Ich bin davon überzeugt, es wird neue Solidarität und neuen Gemeinsinn geben, wenn die Bürger sehen, dass mit ihrer Hilfe nicht Passivität, sondern Eigeninitiative und Verantwortung gefördert wird. Neue, klare Regeln und Fairness sind auch hier die Schlüsselworte. Nur so lässt sich Solidarität politisch neu begründen. Die Voraussetzung für den Erhalt des Wohlfahrtsstaates ist aus meiner Sicht seine strukturelle Modernisierung. Dazu gehört der nötige Pragmatismus. Der wird von Linken oft als Absage, an Werte als Grundlage der Politik verstanden. Aus meiner Sicht ist das Gegenteil der Fall. Wir können uns durchaus auf alte Werte besinnen. Eine Grundüberzeugung ist für mich, dass nur das Gutgemachte zählt und nicht das Gutgemeinte. Denn im Zeichen des Gutgemeinten ist auf der Welt schon furchtbar viel Unsinn und Unrecht geschehen. Die Frage ist, wie ist die Lage der Menschen tatsächlich? Wie leben sie? Wie sind die Verhältnisse? Das ist aus meiner Sicht der einzig legitime Maßstab für Politik, übrigens auch der einzig legitime moralische Maßstab. William James, einer der Erfinder des amerikanisch-philosophischen Pragmatismus, hat einmal gesagt, Pragmatismus bedeute, die Wahrheit bei der Arbeit beobachten und erst dann zur Verallgemeinerung streiten. Er hielt diese Methode dem Dogma und dem Anspruch auf endgültige Wahrheiten entgegen. Pragmatismus basiert auf einem einfachen, aber sehr ethischen Prinzip. Politische Visionen, Ideen und Konzepte müssen der Bewältigung praktischer Probleme dienen. Nur daraus beziehen sie ihre Legitimität. Pragmatismus mit Vision. Die Methode, die dazu passt, ist ein systematisches politisches Benchmarking zwischen Regionen in unseren Ländern, zwischen europäischen Staaten, international. Wir kennen die institutionellen Unterschiede zwischen den sozialdemokratisch regierten Ländern Europas. Besonders deutlich wird das in politischen Taten vor. Wir haben im Jahre 2030 in Deutschland auf jeden Leistungsempfänger einen Beitragszahler. Jeder weiß, das kann gar nicht gehen. Deshalb wird das Thema in dieser Legislaturperiode auch angepackt werden. Also das sind das ganze Spektrum. Und will sagen, das Prinzip, dem Bündnis viel auf den Tisch zu packen, ist Absicht. Ich sagte das eben schon. Es ist ein Rat von Wim Kok übrigens an Gerd Schröder. Wim Kok hat gesagt, je mehr du zu regeln hast, umso mehr Stoff hast du zum Interessensausgleich. Mach ruhig viel. Ich glaube, das kann erfolgreich sein.
Okay. My question is more politically orientated rather than economic. And I would like to say that we're discussing and we're dealing with emerging new paradigms and new principles about ideology, third way, and new center, and the rest. But at the same time, we're dealing with crisis. Tremendous impact, like the Yugoslavian crisis. Could you please, could I have both your opinions about first, NATO restructuring, and second, NATO intervention in Yugoslavia? Thank you.
Also ich glaube, dass... Also er sagt, ich soll ganz kurz antworten. Also diese schwierige Frage in drei Sätzen, das können wir nicht. Also ich versuche es kurz zu machen. In Deutschland gibt es eine Diskussion innerhalb der Linken, auch unter den Grünen, schon seit einiger Zeit, wie geht man mit Gewalt und Aggression um. Ich glaube, das hat zum Beispiel damit zu tun, dass man auch beim Thema innere Sicherheit vor einigen Jahren sich umorientiert hat. Man hat gesagt, Aggression und Gewalt kann man nicht einfach hinnehmen. Das ist ein Aspekt der Inhumanität und das ist ein Verlust an Qualität in der Gesellschaft. Diese Debatte über den Kosovo steht ein bisschen in diesem Bewusstseinswandel, hat aber natürlich in Deutschland noch eine zusätzliche große historische Komponente, nämlich die Frage, hätte es den Faschismus geben können, wenn man sich aus den Nachbarländern von Anfang an wehrhafter mit ihm auseinandergesetzt hätte? Oder die Frage, wie gehen wir damit um, dass wir befreit werden mussten vom Faschismus durch Gewalt, die andere für uns ausgeübt haben? Also das in dieser Dimension findet die Debatte statt. Es gibt bei uns einen breiten Konsens darüber, dass man die Aggression Milosevic, der ja nicht den ersten Krieg, sondern den fünften begonnen hat, beantworten muss. Jemand, der ganz offen ethnische Säuberung will, der darf das mitten in Europa nicht tun dürfen. Darüber gibt es einen breiten Konsens. Und es gibt auch eine interessante Debatte, die Kofi Annan in einem Beitrag in Wien kürzlich sehr interessant zugespitzt hat, als er gesagt hat, die Souveränität eines Landes ist noch lange nicht die Souveränität, einen Teil seiner eigenen Bevölkerung umzubringen. Das heißt, eine neue Definition über die Frage des Mandats, alles was damit zusammenhängt, das ist die Antwortzeit zu kurz, um darauf weiter einzugehen. Wir wissen aber sehr genau, dass es keine moralische Position gibt, die uns davor schützt, nicht schuldig zu sein. Bei der Abwägung wird man schuldig, wenn man zuguckt, was Milosevic tut, oder wird man schuldig, indem man in Kauf nimmt, was die Folge eines Krieges ist. Hat sich bei uns die Bundesregierung ganz eindeutig, die SPD mit einer von mir nicht erwarteten Eindeutigkeit, und ich nehme an, am 13. Mai die Grünen auch dafür entschieden, nicht schuldig zu werden, indem man zuguckt an dem, was Milosevic da im Kosovo veranstaltet. Insofern gibt es dafür einen breiten Konsens. Dass das zusammenfällt mit der Debatte um das Wirken im westlichen Bündnis, die NATO-Struktur, ist hier einfach eher zufällig. Aber die Bejahung dieses gemeinsamen Bündnisses ist, glaube ich, sichtbar und ganz eindeutig. Um in der Kürze der Zeit eine nachdenkliche Frage zu hinterlassen, für mich wird übrigens interessant zu beobachten, wie der deutsche Konservativismus eigentlich umgeht mit seinem Verhältnis zur westlichen Allianz oder auch im Verhältnis zu USA. Denn ganz so verteilt, wie die Rollen früher schienen, die Linke skeptisch, die Konservativen emphatisch, ist es auch hier nicht. Es gibt einen interessanten, konservativ unterlegten und begründeten Anti-Amerikanismus aus ganz unterschiedlichen Motivlagen, auch wieder ein Beleg dafür, dass die alte These von rechts und links nicht mehr stimmig ist. Die Debatte mit ganz gewissen paradoxen Zügen werden wir in der nächsten Zeit noch deutlicher hören. Hat sich schon angedeutet beim Parteitag der CDU, der gestern zu Ende ging. Vorsichtig, sehr vorsichtig. Aber man merkt es.
Well, look, I'm sorry for other people who wanted to ask questions, but Dr. Humbaus will leave sharply at 4:47, which it now is. Can I, just before I thank him again, can I ask you mundanely to leave your headsets, those who are using them, on the chairs for us? Can I say what a pleasure it's been having you here? How important these dialogues are going on between centre-left parties across Europe, and we hope we'll see you at the LSE again. Thanks very much.
Thank you very much.